Das Lied musste einfach sein zu diesem Thema Treue. Es gibt aber auch noch mindestens ein moderneres Lied nachher zu diesem Thema. Im Rahmen unserer Themenreihe Wenn Gott einen Menschen verändert, geht es heute um die Treue. Wenn Gott einen Menschen verändert, dann wächst Treue. Ich lese den wahrlich kurzen Predigttext aus Galater 5, Vers 22, der uns ja schon lange begleitet. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Kurz und knackig. Mit einigen Themen haben wir uns bereits beschäftigt. Heute ist, wie gesagt, die Treue dran. Treue wird in verschiedenen Zusammenhängen des heutigen Lebens gefordert, in Form von Treuschwüren, Gelöbnissen und Eiden. Zum Beispiel bei der Eheschließung. Ich will dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Oder wie immer man das heutzutage auch modern formuliert, ein bisschen offener, solange es gut geht. Oder. Aber es ist ein Versprechen, ein offizieller Eid nicht, aber ein Treuegelöbnis. Soldaten bei der Bundeswehr legen am Anfang ihrer Dienstzeit einen Diensteid oder ein Gelöbnis ab. Ich schwöre oder gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe, kann man dann noch sagen. In manchen Berufen gibt es einen Diensteid oder einen Amtseid, der abgelegt werden muss. Katholische Priester leisten zum Beispiel einen Treueeid gegenüber dem Papst. Ein Abgeordneter leistet eine Art Diensteid, wird auf die Verfassung oder auf die Person des Staatsoberhauptes vereidigt oder auf das allgemeine Wohl und Beste, was mir noch am besten gefällt. Vor Gericht werden Eide abgelegt von Zeugen, von Gerichtssachverständigen. Das scheinen doch alles ganz sinnvolle Treuebekundungen zu sein. Nun gibt es allerdings natürlich auch Menschen, die sich grundsätzlich über Treue lustig machen. Und ich schätze mal, dass jeder solche Menschen kennt. Die sich darüber lustig machen, dass Menschen sich selbst verpflichten. Für sie ist das scheinbar nicht wichtig, weil ihnen die persönliche Freiheit viel, viel wichtiger ist. Spontan entscheiden zu können oder noch nicht mal entscheiden zu müssen, sondern einfach dem Gefühl freien Lauf zu lassen. Alles andere bedeutet für sie eine unnötige Einschränkung. Eine goldene Hochzeitsfeier passt in sowas überhaupt nicht rein. 50 Jahre mit demselben Menschen verheiratet zu sein, klingt für Menschen absurd. Als naiv gilt bei ihnen, wer noch daran glaubt, dass eine Ehe lebenslang halten kann oder überhaupt müsste. Und man muss sich schon fast dafür entschuldigen bei ihnen, wenn man sowas überhaupt sagt oder versucht. Liebe Gemeinde, ich widerspreche. Ich glaube, dass Treue nötiger ist als je. Wir brauchen Treue, unbedingt. Das fängt ja schon ganz banal an, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich etwas fallen lasse, das Treu nach unten fällt. Ich muss nicht suchen. Ich muss nicht links und rechts und oben gucken, sondern es fällt nach unten. Da gibt es eine gewisse Treue in Naturgesetzen und die sind gut. Als Baby, um mal ein nicht ganz so banales Beispiel zu gebrauchen, als Baby brauchen wir die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die treu für uns da sind. Kinder, die das nicht erleben, diese Treue, diese Zuverlässigkeit, mit der sich gekümmert wird, denen fehlt dieses Grundvertrauen. Und die haben es oft schwer im Leben. Ich bin begeistert davon, dass ich mich darauf verlassen kann, dass der Tag 24 Stunden hat. Stellt euch vor, wir würden heute Nachmittag beim Kaffee gemütlich zusammensitzen und auf einmal sagt jemand, so, vorbei, der Tag ist jetzt zu Ende. Oder schlimmer, bei der Arbeit sagt jemand, nee, dauert heute länger und zwar ein paar Stunden. Also diese Regel, diese Zuverlässigkeit, 24-Stunden-Tage, das finde ich schon ganz hilfreich. Oder auch die Zuverlässigkeit, mit der sich unser Körper durch Schmerzen meldet, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß, das kann nerven, aber dieses Prinzip, dass unser Körper treu sagt, wenn was nicht in Ordnung ist, das ist gut. Alles andere ist gefährlich. Und ich stelle mir vor, ich sitze an einem Klavier und versuche eine einfache Melodie zu spielen und es kommt nur Quark raus, weil die Anordnung der Tasten nicht ist, wie ich zuverlässig angenommen habe, sondern einfach ganz anders. Und es ist gut, dass es dieses Prinzip gibt, dass die Anordnung der Tasten auf einem Klavier zuverlässig so ist, wie ich sie kenne. Und es ist gut, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir außer in großen Ausnahmefällen hier treu um 10 Uhr morgens Gottesdienst miteinander feiern. Und dass irgendjemand schon irgendwas vorbereitet hat. Gottesdienst, Kaffee, Stühle stehen, Technik läuft. Das ist gut. Wir erleben also in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens unterschiedliche Formen von Treue. Wir brauchen das. Wir brauchen Treue, wir brauchen Regeln, wir brauchen Verlässlichkeit in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. In der Bibel sprechen Menschen ganz selbstverständlich davon, dass Gott treu ist. Und zwar oft im Gegensatz zu Menschen. Ich will euch einfach mal ein paar Bibelverse vorlesen, in denen das als Bekenntnis, als Erfahrung so steht. Aus dem 5. Buch Mose 2 Verse. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Oder er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Oder aus einem Psalm, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Im Römerbrief, dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Dazu sage ich nachher noch was. Aus dem Thessalonicher Brief. Ich kann die Verse, wen es interessiert, nachher euch natürlich gern sagen, aber ich will die jetzt nicht alle nennen. Aus dem Thessalonicher Brief. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Und aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und noch ein schöner Vers aus der Offenbarung. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Die Menschen in der Bibel stellen ihre Erfahrung, dass Gott treu ist, als Wahrheit in den Raum. Da wird gar nicht drüber diskutiert, das wird auch letztlich nicht in Frage gestellt. Während das Volk Israel sich ja doch immer wieder als untreu erweist, sich immer wieder Götter sucht und sagt, nee, das mit dem Gott, den wir kennen, das reicht uns nicht, wir brauchen noch mehr. Da muss doch noch mehr sein. Die anderen haben auch mehr. Mehr ist immer gut. Erweist sich Gott aber als einer, der treu ist, selbst als das Volk sich immer wieder abkehrt. Gott steht zu seinem Wort, zu seinem Volk, zu der Erwählung. Und selbst als er sie einen Umweg führt und eine Strafe ausspricht, die sie erleben müssen, geschieht das in der Treue und in der Hoffnung, dass sie zu ihm zurückkommen. Gott erweist sich als der, der grundsätzlich zu den Menschen steht. Die Psalmen singen große Loblieder auf die Treue Gottes und die Treue Gottes wird dort als absolut zuverlässig beschrieben. Herr, deine Treue reicht, soweit die Wolken ziehen. Das ist weiter, als wir gucken können, als wir uns vorstellen können, als wir nur denken können. Wenn ihr in einer Konkordanz mal nachguckt unter dem Wort Treue, werdet ihr noch ganz viele Verse finden, in denen beschrieben wird, wie Menschen Gott als treu erleben. Ich habe nur einige wenige rausgesucht. Ich finde, das ist auch immer ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig dieses Thema ist, wenn man sich anguckt, wie oft darüber gesprochen wird. Gottes Treue zeigt sich heute natürlich auch noch. Ein ganz verschiedenen Zusammenhängen und ich sage einfach mal so einige. Gott ist treu bei uns als Mitarbeiter. Wenn wir uns Petrus angucken, der doch so das eine oder andere wirklich schlimmer angestellt hat, der versagt immer wieder, der wird von Jesus nicht aus dem Team geschmissen. Jesus sagt nicht irgendwann, Petrus, okay, wir haben es probiert. Einmal, wenn du daneben liegst, okay, zweimal kann ich auch mit, aber dieser Verrat, das geht gar nicht. Solche Mitarbeiter kann ich nicht gebrauchen. Das sagt Jesus nicht. Jesus gibt ihm eine neue Chance. Immer wieder. Ich finde das gerade bei Petrus super interessant und fast nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, meine menschliche Geduld wäre da irgendwann am Ende. Wenn es da um persönlichen Verrat geht, dann jemanden als Mitarbeiter weiter vertrauen zu können, das ist schon wirklich stark. Aber wen wundert es bei Jesus? Nach der Verleugnung ruft Jesus ihn bewusst auch noch in eine verantwortungsvollere Aufgabe. Er soll Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Wir werden nicht automatisch unbrauchbar als Mitarbeiter Gottes, wenn wir mal versagen oder nochmal versagen, wenn wir schuldig werden oder wenn wir an eine Krise geraten. Gott gibt uns nicht so schnell auf, sondern gibt uns eine Chance. Er ist treu. Gott ist treu in Zeiten der Versuchung. Es gibt Zeiten, in denen es einfach schwierig ist, in denen wir versucht sind, Gott an die Seite zu schieben, Gott zu misstrauen. Und ich denke, als die Jünger im Sturm in dieser kleinen Nussschale da sind, auf dem See Genezareth, und Jesus dabei ist, aber schläft, da gibt es schon was wie Zweifel und die Frage, was haben wir von einem Jesus, der sich nicht kümmert? Jesus ist da mitten im Sturm, er steht ihnen zur Seite und hilft ihnen. Im 1. Korintherbrief steht, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gut, das kann man manchmal einfach nur festhalten, weil man es nicht spürt oder nicht sieht. Aber wir haben diesen Zuspruch. Manchmal entdecken wir diese Treue hinterher, nicht mittendrin. Die meisten von euch kennen sicherlich das Gedicht Spuren im Sand, wo jemand Gott vorwirft, Mensch, du hast doch versprochen, mein Leben lang bei mir zu sein und nun sehe ich hier nur eine Spur. Wo bist du denn in dieser Krise, vor allem in dieser Krise? Und dann Jesus sagt, ja, ich habe dich getragen. Sehr eindrücklich, finde ich. Manchmal sieht man das erst hinterher und manchmal auch nur, wenn ein jemand darauf stößt. Gott ist treu oder Gott wird treu sein in der Zukunft. Bereits im Alten Testament wird schon von der ewigen Treue Gottes gesprochen. Gar nicht nur von der, die jetzt in diesem Moment stattfindet, sondern dieser Zuspruch, die Treue Gottes ist ewig. Und das deutet sich so an, wenn Jesus seinen Nachfolgern beim Missionsbefehl sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da gibt es kein Vertun. Ich ziehe mich nicht irgendwann zurück, ich habe nicht irgendwann genug von euch und sage, naja, ich habe es mir nochmal überlegt, irgendwie klappt das nicht mit uns. Nee, ich werde treu sein, sagt Jesus. Und Paulus erlebt das für sich so, wenn er bekennt im Römerbrief 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, und dann zählt er noch einiges auf, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus hat für sich diese Gewissheit errungen, dass Gott in seiner Treue da ist, dass die Liebe bleibt. Gott ist treu, wenn wir untreu sind. Im Alten Testament, habe ich auch schon erwähnt, wisst ihr auch, kritisiert Gott sein Volk scharf, weil es sich andere Götter sucht und untreu wird. Und trotzdem steht er zu seinem Treuespruch. Er wendet sich immer wieder seinem Volk zu und an einer Stelle heißt es so schön im Hosea-Propheten, ich will mich in Treue mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Gott ist kein Mensch, der sich durch die Untreue eines Menschen dadurch veranlasst sieht, selbst untreu zu werden. So nach dem Motto, na gut, ne, dann sind wir auf einem Level. Du bist untreu, ich bin untreu. Sind wir uns zumindest einig. Nee, Gott ist da anders. Du bist untreu, aber ich, Gott, bin trotzdem treu. Paulus argumentiert in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, dass jeder Mensch schuldig ist. Und sehr hart geht er da seine Mitjuden an und sagt, die sich immer für besser hielten, weil sie das erwählte Volk sind und vergessen haben, dass die anderen Menschen auch wichtig sind. Und sagt, Juden sind genauso schuldig wie Heiden. In seiner Welt gab es diesen großen Unterschied. Und er nimmt da kein Blatt vor den Mund und sagt, jeder Mensch ist schuldig. Und da können wir vielleicht heute so unsere eigenen Gruppen nehmen. Baptisten sind genauso schuldig wie andere Christen in dieser Welt. Menschen grundsätzlich sind schuldig vor Gott. Aber sollte das sollte die Untreue der Menschen Gottes Treue aufheben. Und Paulus sagt, also das sieht man an der Grammatik im Griechischen, das ist eine rhetorische Frage, auf die kann es nur die Antwort geben, natürlich nicht. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und im Timotheusbrief formuliert er das dann so, dass es da tatsächlich überhaupt keine Diskussion mehr gibt. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, sollte Gott untreu werden, würde er sich damit selbst verleugnen. Und das kann Gott nicht. Es ist gegen seine Natur, untreu zu sein. Jesus zeigt das in seinem Verhalten, als er als Mensch hier auf der Erde lebt. Er zeigt große Treue zu den Menschen, die Gott liebt. Ohne Ansehen der Person geht er auf Menschen zu, erzählt ihnen von der Liebe des himmlischen Vaters, unabhängig von ihrer religiösen Vorbildung, vom Alter, vom Geschlecht, von der gesellschaftlichen Stellung. Jesus begegnet Menschen ohne Vorurteile und zeigt damit, wie treu Gott zu seinem Wort steht, dass er Menschen liebt. Viele von euch haben ihre eigene Treuegeschichte. Vielleicht habt ihr auch mal sowas aufgeschrieben wie ein Treuebekenntnis oder vielleicht wäre das mal was. Ein Treuebekenntnis gegenüber Gott aufschreiben. Viele haben erlebt, dass Gott treu zu ihnen steht und das ist wahrscheinlich oft gerade spürbar in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht. Finde ich völlig logisch, weil es da besonders wichtig ist, dass wir das wissen, dass wir das erfahren, dass da jemand ist. Lasst uns davon erzählen, wie Treue Gottes erlebbar ist. Und ich wollte euch gerne nach dem Gottesdienst einladen, oben beim Kaffee trinken, dass wir an einem Tisch sitzen. Da steht so ein kleines Schild, Predigt nach Gespräch, dass jeder, der will, sich eine Tasse nimmt mit Kaffee oder Tee, wir uns hinsetzen und einander erzählen. Wie habe ich das erlebt mit der Treue Gottes? Nun werden wir noch anbieten, nach dem Gottesdienst für Menschen zu beten. Deshalb werde ich wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Aber ihr könnt euch ja dann gern schon mal sammeln. Das ist wichtig, dass wir uns das erzählen, dass wir das nicht nur für uns wissen. Gott ist treu. Das ist das Bekenntnis vieler Menschen, die mit Gott unterwegs sind oder mit denen Gott unterwegs ist. Menschen aus der Bibel, aus der Geschichte und Menschen von heute. Gott ist treu. Dieses Bild wird uns in der Bibel vor Augen gemalt. Das ist eine geistliche Erkenntnis, die hoffentlich auch zur Erfahrung wird. Und wie gesagt, interessanterweise gibt es dieses Bekenntnis, Gott ist treu, eben oft von Menschen, die Schweres durchgemacht haben. Eine große Krise, persönliches Versagen, Lebensbrüche, wo etwas einfach nicht gelingt im Leben. Ein richtig dunkles Loch. Passiert uns ein Unglück, dann haben wir als Menschen unterschiedliche Möglichkeiten, das für uns zu deuten und damit umzugehen. Wir können enttäuscht sein über Gott, dass der uns aus dieser Krise nicht sofort befreit hat oder dass er überhaupt zugelassen hat, dass wir in eine Krise kommen. Wir können unseren Glauben an den Nagel hängen, so nach dem Motto, wenn Gott, der mich doch angeblich so sehr liebt, wie immer erzählt wird und wie ich eigentlich glaube, mich vor diesen Katastrophen nicht bewahrt, dann hat das alles ja überhaupt keinen Sinn. Dann lasse ich das mit dem Glauben und mit Gott. Und dann legen wir unseren Glauben ab wie ein Kleidungsstück, das einfach nicht mehr passt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, zu versuchen, diese Katastrophen und die Gefühle, die sich damit verbinden, zu ignorieren. So ein bisschen unter den Teppich zu gern und zu hoffen, dass wir da nicht mehr drüber stolpern werden. Und versuchen dabei aber trotzdem an diesem Bild vom liebenden Gott irgendwie krampfhaft festzuhalten und merken vielleicht irgendwann, dass das nur noch Kampf und Krampf ist. Weil das so gegen unsere Erfahrung ist. Wir können aber auch unser Bild von Gott überprüfen, anhand der Bibel, anhand der Erfahrung anderer Menschen. Was ist denn eigentlich das Zeugnis der Bibel? Was bedeutet es, dass Gott treu ist, dass er uns unendlich liebt? Wird uns tatsächlich versprochen, dass Gott jede Katastrophe von uns fernhält? Oder ist es so die Hoffnung, das Bild, das wir uns zurechtbasteln? Gott liebt uns, also muss er uns so beschützen, dass uns nie was Böses passiert. Wir müssen ab und zu unser Bild, das wir von Gott haben, uns schön zurechtgemalt haben, gezimmert haben, immer wieder auch überprüfen. Ist das denn so? Ist das das Zeugnis der Bibel, dass Gott jede Katastrophe von uns fernhält? Natürlich nicht. Das ist im Prinzip ja auch nur eine rhetorische Frage, aber wir glauben das so gerne. Wir glauben, dass wir aus allem Heil hervorgehen müssen und reden auch davon. Und dann ist es natürlich schwierig, damit umzugehen, wenn wir das anders erleben. Auch glaubende Menschen kommen ohne Katastrophen nicht durchs Leben. Was das aber dabei bedeutet, dass Gott treu ist, das müssen wir vielleicht immer wieder neu definieren für uns. Eben nicht der Schutz, dass nichts passiert, sondern dass Gott in diesen Situationen da ist. Dass er uns nicht verlässt, dass er uns eine innere Zuversicht gibt, dass wir das irgendwie durchstehen, wenn auch vielleicht mit einigen Schaden. Wir haben in Gott jemanden, der uns auf jeden Fall zur Seite steht, die Hand reicht, uns Kraft schenkt, uns hilft, einen Weg zu finden, der durchführt, nicht drumherum. Das wäre natürlich immer schön. Und manchmal macht Gott das auch, aber er nimmt uns an die Hand und führt uns dann durch. Das ist das, was ich glaube. Manchmal müssen wir unser Bild von Gott aktiv und offen hinterfragen und auch neu finden. Und damit geben wir nicht Gott auf. Das Bild von Gott zu hinterfragen ist nichts Schlimmes. Das ist manchmal dringend notwendig, damit wir im Gegenteil einen neuen Zugang zu Gott finden und nicht einfach nur krampfhaft an irgendwas festhalten, was mal unsere Erkenntnis war. Erkenntnisse ändern sich. Manchmal müssen wir etwas wegräumen, was uns diese Sicht, diese neue Sicht auf Gott verstellt und behindert. Und das ist manchmal Arbeit, auch Denkarbeit, die wir aktiv auch angehen können. Letztlich ist es dann Gott, der dieser Denkarbeit und unserer Erkenntnis neues Leben einhaucht. Und der uns dazu führt, dass wir seine Treue tatsächlich nochmal neu finden und verstehen und der uns seine Treue neu erfahren lässt. Das ist ein Teil der Treue, um die es geht, wenn Paulus sagt, der Geist Gottes lässt Frucht des Geistes in uns wachsen. Die Erkenntnis und die Erfahrung der Treue Gottes. Ein anderer Teil dieser Treue ist vielleicht mehr eine Aufgabe als dieser Zuspruch. Letztlich will Gott, dass wir ein Teil dieses Bildes werden, dass wir selber treu werden. Er will uns so in dieses Bild mit hineinmalen. Wir können und sollen treu werden. Und der Geist kann uns das schenken, dass wir das werden. Der kann das in uns wirken, dass wir treu werden. Und vielleicht ist diese Aussage verständlicher. Das Wort Treue ist schon ein bisschen altbacken letztendlich, unmodern. Das Wort Zuverlässigkeit beschreibt eigentlich genau, was Treue meint. Ich kann mich auf etwas verlassen, auf eine Realität oder auf einen Menschen. Gott will, dass wir zuverlässige Menschen sind. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Menschen, auf die Gott sich verlassen kann, auf die sich andere Menschen verlassen können. Jesus formuliert das in der Bergpredigt in Matthäus 5, schon mal ansatzweise so, wenn er sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Das ist mal klar. Wenn wir sagen, dass wir kommen, dann kommen wir auch. Wenn wir versprechen, ich kümmere mich, dann kümmern wir uns. Wenn wir sagen, ich bete für dich, dann beten wir. Wenn wir eine Aufgabe übernehmen, dann erledigen wir sie auch. Wobei Zuverlässigkeit nicht heißt, dass wir nicht mal unsere Meinung ändern können. Ich glaube, die Offenheit müssen wir uns natürlich bewahren. Oder dass wir nicht auch mal zu spät kommen können. Oder dass wir nicht auch mal eine Aufgabe wieder loswerden. Ich muss nicht 35 Jahre lang, nur weil ich einmal vielleicht aus Versehen Ja gesagt habe, diese Aufgabe erfüllen. Aber wir sollten uns dafür hüten, ein Mensch zu sein, von dem es heißt, na, auf den kann man sich nicht verlassen. Lasst uns danach streben, verlässlich zu sein. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Denn Gott ist es nicht nur wichtig, dass wir innerhalb der Beziehung zu ihm verlässlich sind und dass die Frucht des Geistes nur in der Beziehung zu Gott wächst, sondern dass das unser ganzes Leben erfüllt. Lasst uns verlässliche Menschen werden auf der Arbeit, mit den Kollegen, mit dem Chef, in der Familie, in der Partnerschaft. Lasst uns verlässlich sein in der Begegnung mit Freunden, mit Nachbarn, in den Aufgaben, die wir übernehmen. In unserer heutigen Zeit und Welt hier in Westeuropa haben wir ein hohes Lebenstempo. Es geht alles immer ganz, ganz schnell. Man muss schnell reagieren, viel im Kopf haben. Wir haben fast unüberblickbare Optionen zu handeln. Was können wir nicht alles machen, wenn wir können? Und wir müssen das alles irgendwie überdenken. Ich glaube, dass in so einer Zeit die Treue und Zuverlässigkeit und Loyalität eine besondere Rolle spielt. Dass da etwas ist, worauf man sich verlassen kann. Und ich sage, naja, heute bin ich dein Freund und morgen nicht. Das würden wir natürlich nicht sagen, aber so als Beispiel. Treu werden heißt, dass wir lernen, in unseren eigenen Zusagen, die wir entweder verbal mit dem Mund oder durch Handlung geben, dass wir verlässlich werden. Wir müssen nicht alles machen, wir müssen nicht alles versprechen, aber was wir versprechen, das sollten wir auch machen. Es gibt so einen schönen, markigen Spruch im Alten Testament, in den Sprüchen natürlich, Sprüche 25, Vers 19. Auf einen treulosen Menschen ist am Tag ebenso viel Verlass wie auf einen zerbrochenen Zahn und auf einen wankenden Fuß. Wer Probleme schon mal mit den Zähnen hatte, weiß, dass ein zerbrochener Zahn echt ganz schön ätzend ist. Da kann man sich nicht drauf verlassen, was da als nächstes passiert. Ein wankender Fuß hilft nicht wirklich zum Leben. Jetzt wäre es natürlich noch schön, so einen Gegenspruch zu haben. Ihr könnt euch ja mal einen ausdenken. Ein treuloser Mensch ist wie die Sonne, die am Morgen aufgeht und mich durch den Tag begleitet. Elfie hat einen. Nee. Okay. Ein treuloser, nein, ein treuer Freund natürlich. Ein treuer Freund, also der positive Spruch. Wir wollen uns ja positive Dinge merken. Ein treuer Freund ist jemand, der mit mir Heiligabend im Schnee wandert. Keine Ahnung. Was immer euch wichtig ist. Ich glaube, dass unsere Welt sich danach sehnt, dass es Menschen gibt, die treu sind, die verlässlich sind, die zuverlässig, die loyal sind, die zu ihren Versprechen stehen, die verlässlich handeln und treu leben. Und ich glaube, dass wir solche Menschen sein können, nicht aus eigener Kraft. Ich glaube, da würden wir ganz schön federn lassen. Wenn wir dauernd versuchen, aus unserer eigenen Kraft heraus das zu machen, das geht nicht. Aber wenn wir Gottes Geist in uns wirken lassen, wenn wir Gottes Geist auch Raum geben, dass wir mit ihm klären, welche Versprechen sind denn jetzt überhaupt wichtig und welche nicht, dann kann diese Treue gegenüber Gott und Menschen tatsächlich auch die Frucht sein, die Gott gerne möchte, sehen möchte. Möge Gott uns dazu Kraft und Freiheit schenken, dass wir seine Treue neu erleben und dass wir treue Menschen bleiben oder werden. Amen.